Gut. Machen wir mal diese Quelle ein bisschen dicht. Ich will noch eine nächste Quelle uns aufzeigen. Das ist schon angekündigt, das ist die Quelle der Vergebung. Die Quelle der Vergebung. Ich weiß nicht, wer von euch diese Samurai-Ringer kennt oder schon mal gesehen hat. Samurai, das sind meist...
Sumo,
nicht Samurai, das sind die mit dem Schwert. Nee, ich meine die Sumo-Ringer, die sind meist etwas korpulenter. Ja. Ja? Also, die haben gutes Futter. Und die sind mir mal vor Augen, dachte ich, wenn man die pieksen will, muss man ganz schön lange pieksen, bis die was merken. So nach dem Motto, da ist viel dran. Und das ist so, ein Mensch, der in der Vergebung lebt, aus der Vergebung lebt, hat einen Schutz um seine Seele. Das ist, da kommt der Teufel nicht so schnell ran an dein Inneres, wo du vergibst. Vergebung ist etwas sehr Wesentliches. Wir haben unterschiedliche Ebenen der Vergebung nötig. Ich will das kurz machen. Jesus nimmt darauf Bezug, zum Beispiel im Vater Unser. Da beten wir, vergib uns unsere Schuld. Wie geht's weiter?
Wie
auch wir vergeben unseren Schuldigern, denen, die an uns schuldig wurden, heißt es. Und Schuld hat also unterschiedliche Dimensionen. Johannes im ersten Johannesbrief sagt, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist Sünde. Also es gibt Unterlassungsschuld. Ja? Und es gibt Schulden, die wir bewusst begehen. Es gibt auch Menschen, die an uns schuldig werden und uns etwas schuldig bleiben. Und es gibt auch das, dass wir selber an uns schuldig werden. Dass wir uns nicht vergeben können. Ich habe dazu eine Übung, die mache ich selber manchmal. Und ich nenne das den Gebetsfackellauf. Ich weiß nicht, ob ihr so Fackelläufe schon mal mitgemacht habt, so Fackelgänge. Früher hat man dann so, in der Jugendschar hatten wir das dann, stand oben auf dem Deich oder wo wir es gemacht haben, stand der Fackelträger, ja. Dann kam man an die Station und dann hat er uns irgendeine Aufgabe gestellt oder was gesagt, wenn es ein geistlicher Fackellauf war, ein Zuspruch Gottes, dann ging man zum nächsten, dachte da wieder nach. Und ich stelle mir vor, ich gehe an drei Fackeln vorbei. Die erste Fackel ist, ich komme da ran und jemand sagt, in deinem Leben bist du schuldig. Da ist Sünde in deinem Leben. Und manchmal sage ich so, weiß ich gar nicht. Ist mir nicht so bewusst. Dann sagt dieser Fackelträger, lies doch mal die Bergpredigt. Oder lies doch mal die 10 Gebote. Beten. Wir brauchen manchmal so einen Beichtspiegel, so heißt das in der Theologie, wo uns deutlich wird, wie Gott eigentlich unser Leben, wie unser Leben gelingen könnte und wie viel wir unterlassen. Und das sind alles Blockaden. Schuld ist, als hättest du einen Knebel im Mund. Ja. Du magst dich nicht wundern, wenn du dann nicht klar herauskommst aus deinem Mund. Aus deiner Seele. Aus deiner Kehle. Es ist so, als hättest du eine Wasserleitung und du drehst den Wasserhahn auf und es tröpfelt nur, weil da drin ein dicker, öliger Lappen sitzt. Das ist die Wirkung von Sünde. Oder haben wir einen Zahnarzt unter uns? Nee, einen Zahnarzt.
Zwei
sogar. Wer hat sich da zusammengeschlossen? Achso, ihr? Ah ja, okay. Seid ihr immer noch so, dass ihr Leuten sagt, möchten Sie eine Spritze haben? So eine Betäubungsviech. Ja. Also ich habe einen Zahnarzt, der sagt mal, Sie brauchen mehr, Dr. Rust. Und weiß ich nicht, wahrscheinlich reagiere ich nicht mehr so, wie er das möchte. Dann haut er mich hin und danach sagt er immer, bitte essen Sie keine heiße Suppe und so. Diesen Spruch sagt er vielleicht auch, weil das ja alles Traum ist. Du kriegst nichts mit und guckst dich ins Spiegel an und denkst, so schlimm ist es gar nicht, ich sehe genauso aus wie vorher. Aber du merkst, es ist alles taub. Ja. Du redest auch ein bisschen komisch. Ja. Das ist die Wirkung von Sünde. Das ist nicht offensichtlich, aber du hast keine Sensibilität mehr. Du wirst wie betäubt. Der Fackelträger bittet dich, diese Sünde zu bekennen, zu erkennen und zu bekennen. Wenn du Sünde erkennst, ist schon gut. Aber du sollst sie bekennen. Du sollst sagen, ja, Jesus, das ist nicht richtig von dir. Ich bitte, dass die Kraft deiner Vergebung gilt. Und wir können mit jeder Sünde zu ihm kommen. Wenn wir wirklich bereuen, er vergibt gerne und ohne Ende. So ist unser Gott. Er reinigt unser Leben. Und ich denke, dass wir morgen das Abendmahl miteinander haben werden. Auch das Abendmahl ist so eine Erinnerung. Davon leben wir, dass unser Leben gereinigt wird. Dass wir wieder eine klare Sicht bekommen. Ich bin Brillenträger. Und jeder Brillenträger weiß, was das für eine Not ist. Du gehst raus, es regnet, es ist neblig. Ja. Man müsste eine selbstreinigende Brille entwickeln, ja, die sich ständig putzt. Gibt es sowas schon? Ja, also Entdecker, nur mutig voran. Aber auch das ist es, die Sünde vernebelt deinen Blick. Du erkennst, du siehst, du beurteilst dein ganzes Leben und andere Menschen schief. Deshalb ist Vergebung so wichtig. Erste Fackel, der Fackelträger sagt, bekennst du deine Sünden. Wenn du deine Sünden bekennst, so ist er treu und gerecht, dass er dir deine Sünde vergibt. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7, glaube ich, oder 9, oder 11, nächsten 1. Johannesbrief, da steht es drin. Ja? Jesus ist treu, er vergibt. Das ist wesentlich. Dann gehe ich zur zweiten Fackel. In der zweiten Fackel steht jemand, der sagt, in deinem Leben hat es Menschen gegeben, die haben sich an dir versündigt. Die sind schuldig an dir geworden. Die sind dir was schuldig geblieben. Vielleicht haben sie sich sogar an dir vergangen, dich missbraucht, dich übergangen, dich verletzt, bewusst oder unbewusst. Und du hältst diese Verletzung wie eine Art Trophäe innerlich. Du sagst mir, ja, ich bin so geworden durch diese Leute. Die haben mich kaputt gemacht, diese alten Halunken, diese schlimmen Leute, meine Erzieher oder mein böser Lehrer oder wer immer das war. Meine Feinde. Und auch hier geht es darum, dass du vergibst, dass du loslässt. Das kannst du nur durch Jesus. Allein schaffst du das nicht. Wenn du Sünde anderer Menschen, die an dir schuldig geworden sind, festhältst, kann dich das krank machen. Ja, es kann dich sogar töten. So weit geht es. Das ist wie ein Ballast auf der Psyche und es drückt total runter. Ja. Deshalb ist das so wichtig, wenn Jesus sagt, vergib uns unsere Schuld, so wie wir auch vergeben unseren Schuldigen. Und dann fügt Jesus noch zusammen, denn wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, wird euch auch nicht vergeben werden. Weil nämlich eure Seele überhaupt keine Vergebung empfangen kann. Also das ist die zweite Stelle. Das ist nicht einfach. Manchmal muss man da länger stehen. Es braucht Zeit. Wunden müssen heilen. Aber Vergebung steht am Anfang der Heilung, nicht am Ende. Und schließlich eine dritte Fackel. In der dritten Fackel steht jemand und sagt, du bist schuldig geworden an dir selbst. Du hast dich überfordert. Du bist sauer auf dich. So siehst du auch aus. Vielleicht sagt er das nicht. Du bist bitter geworden über dich selbst. Du nennst dich Ich bin derjenige, den sie immer übersehen. Ist das deine Identität? Du nennst dich selbst ein Esel? Du nennst dich ein Loser? Ein Verlierer? Du hast etwas angezogen, was nicht zu dir passt. Oder es gibt Dinge, wir haben falsch gemacht. Es gibt Leute, die heiraten einfach die falsche Person, sage ich jetzt mal so. Ja. Die haben programmatisch ein echtes Übungsfeld vor sich. Zur Vergebung. Ne? Das ist dann nicht immer so schön. Ja. Ist ganz, Ehe ist sowieso schön, ein gutes Übungsfeld zum Leben, aber da gibt es auch viel zu vergeben. 7 mal 70 mal täglich empfiehlt Jesus, also da haben wir reiche Runde. Das heißt, sich selbst zu vergeben, ist sehr schwer. Aber wer sich selbst nicht loslassen kann, das ist so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, früher haben wir das immer gespielt, du stehst hinter mir und du fängst mich jetzt auf, okay? Nein, mach das nicht. Ich will dich nicht überfordern. Kennt ihr das Spiel? Das war immer so eine Mutprobe. Man ließ sich fallen, hoffentlich fangen die mich auf. Ja? Und du lässt dich wirklich in die Hände Jesu fallen. Das ist der Punkt. Ja? Und lässt dich los. Und nimmst deine Identität an. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und Gott hat Gutes mit mir. Ich bin erlöst. Das ist die Vergebung. Also es ist eine Quelle der Kraft. Da, wo Vergebung ins Leben kommt, das ist, als wenn du eine Aufbauspritze kriegst. Also jeder, der das vom Körperlichen kennt, Aufbauspritze, buff, rein und dann gehst du vorher so rein zum Doktor und sagst, ich brauche mal wieder eine Aufbauspritze machen. Da hast du eine Aufbauspritze gekriegt. Ja, es wird nicht immer so schnell, aber so ungefähr. Und so ist das mit Vergebung auch. Du kommst hin und dann... So viel Schuld. Der Herr sagt, Vergebung, Vergebung, Vergebung. Und du richtest dich wieder auf. Du nimmst dein Kreuz auf dich. Ja. Kreuz heißt nicht, du bist nur Last, sondern du richtest dich auf. Ja. Du bist wieder gerade, ausgerichtet in deinem Leben. Das ist Vergebung. Gut, ihr Lieben, wir haben die Quelle der Schöpfung, Kraftquelle im Einklang mit der Schöpfung. Heute Morgen die Kraftquelle des Wortes Gottes, Lectio Divina haben wir mal gemacht, ja. Die Kraftquelle des Gebetes haben wir heute Abend bedacht. Wie beten wir? Welche Möglichkeiten finden wir dazu? Wir haben die Kraftquelle der Vergebung und es gibt noch sehr viel mehr Kraftquellen. Es gibt zum Beispiel auch die Kraftquelle des Schlafes. Der auf uns wartet. Ja, ich weiß nicht, wie lange machen wir heute Abend? Ich kann bis eins durchlegen, aber nicht in aller Sinne. Wie lange machen wir? Könnt ihr noch? Ja, klar, gut. Okay. Ich mache mal noch mal einen Nachschlag zum Gebet. Auch das kennen viele, es kommt auch aus der Spiritualität, ich bin Dozent für Spiritualität an unterschiedlichen Einrichtungen. Und da machen wir auch viele dieser Übungen aus der Kirchengeschichte. Und ein Gebet, was auch aus der alten Kirche kommt, ist das immerwährende Herzensgebet, so nennen wir das in Deutsch. Und das ist ganz schlicht, das gibt es übrigens in allen Religionen, das ist nichts typisch Christliches. Man kommt auf den Gedanken, wenn es heißt in der Bibel zum Beispiel, betet ohne Unterlass, ohne Unterbrechen, seid immer online, seid immer mit Gott verbunden, ja? Möglichst noch mit dankbarem Herzen. Wie geht das? Und da ist jemand auf die Idee gekommen, dass man auch die Wüstenväter damals, 3., 4. Jahrhundert, wir bringen das im Einklang mit dem Atmen. Also man muss ja in der Regel atmen. Ja, unser lieber Bruder, für dich müssen wir nochmal beten, du leidest unter Asthma. Ne? Das ist okay, wenn du hustest, aber wir wollen nochmal nachher für dich beten, dass du da wirklich gut drüber kannst. Also ich spreche jetzt über das Atmen. Und diese Gebetsübung hat mit Atmen zu tun. Du atmest ein, du atmest aus. wenn man das bewusst tut, wenn wir jetzt die Übung machen, wir werden es heute Abend jetzt als klassische Übung nicht so machen, weil das viele gleich in Stress bringt. Ja, man muss dazu mehr Zeit haben. Nämlich sagen, wir atmen alle ein. Von den ersten schon an zu heckeln, ja, das geht nicht. Also ist hier was meine Erfahrung, jeder hat seinen Atemrhythmus. Also du suchst deinen Atemrhythmus, auch wenn du raus, wenn man spazieren geht, Pilgern kann man das gut machen. Und mit dem Einatmen verbindest du einen Gedanken, ganz schlichtes Gebet meinetwegen, einatmen Jesus, ausatmen erbarme dich. Jesus, erbarme dich. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. So schlichtes Gebet, du kannst auch sagen, Jesus, ich liebe dich. Aber es ist ein Gebet, was du sozusagen im Zweitakt betest. Du kannst sagen, ich liebe dich, ist noch schön. Ja? Ich diene dir. Ja? Und du machst das mit deinem Atmen. Und es gibt Menschen, die können das ganz stark, die leben damit. Du merkst, es lebt in dir. Genauso wie du nicht sagen kannst, ich atme morgens schon mal ein, das reicht für den Tag. Ja? Und so morgens so, kannst du noch rausspucken, das ist so nicht. Sondern wir atmen ja ständig, selbst wenn wir schlafen. Und so ist das mit diesem immerwährenden Herzensgebet, wenn du das eigentlich, du kannst das selber mal ausprobieren, wenn du spazieren gehst oder wenn du für dich bist, einfach mal still sein und denk dir mal einen Satz aus, den du beten möchtest, so ein schlichter Satz, und du verbindest das einfach mit dem Atmen. Jesus Christus, ich liebe dich. Und das wiederholst du immer wieder. Du kannst es am Anfang innerlich denken, du kannst es aber aussprechen, aber das ist schwierig mit dem Atmen zu verbinden, aber manche können das, ich kann es nicht so gut. Also von daher, eine ganz schlichte Form. Das ist nicht jedermanns Ding. Ich habe das mit vielen geübt, sag ich mal, und einige sagen, das ist die beste Form des Betens. Eine unserer Gemeindeältesten, Gemeindeleiterin Sabine von Krosig, die ist über 50 geworden, bis sie das Gebet entdeckt hat und sagt, hätte ich das bloß früher schon entdeckt. Und andere sagen, ich habe es einen Monat versucht, ich gebe es auf. Ich komme immer in Atemnot dabei. Also, da musst du einfach raus, passt das zu dir. Das immerwährende Herzensgebet. Hat das jemand von euch praktiziert? Das jemand von euch? Kennt es jemand von euch?
Kennt du es?
In dieser Form.
Du kennst es? Ja?
In dieser Form, wie du es sagst, nicht, aber ich versuche ständig mit Gott zu sprechen, weil die andere Zeit nicht da ist.
Ja.
Ja. Sehr schön.
Also einfach mal ausprobieren. Also es lohnt sich wirklich, viele Dinge auszuprobieren in diesen Zugängen, dass du dir selber auf die Schliche kommst, ob das so ein Typ. Oder ich zum Beispiel bin ein kontemplativer Mensch, heißt das auf Hochdeutsch. Ich liebe die Stille, ich kann mit mir alleine sein, ich langweile mich nicht. Ja. Ich mag mich auch. Ich finde mich nett. Ja. Wenn du dich selbst ablehnst, ist es ein Horror, wenn du mit dir allein bist. Mir hat mal jemand gesagt, dann bist du gnadenlos auf dich selbst gestellt. Ich sage, ja, es ist auch schön, aber ich bin mit Gnade, ich bin gnädig zu mir. Ja. Also du musst dich auch mögen, wenn du alleine bist. Aber ich bin ein kontemplativer, ein ruhiger Mensch. Andere blühen auf in Gemeinschaft. Ich brauche immer Leute. Unser Gemeindeleiter, also der Mann von der Sabine Gebhardt, ist so ein Gemeinschaftstyp. Der kommt so in die Tür. Da seid ihr ja alle. Schön, dass ihr da seid. Buff. Ja. Der liebt Menschen.
fing sofort an zu lachen. Ja,
hat gar keinen Witz erzählt. So.
Aber er freut sich eigentlich. Ja. Dang, buff. Ja. Und ist ein Gemeinschaftstyp. Er kann nicht genug Leute in seinem Haus haben. Ja. Und immer, immer essen, trinken und austauschen und Gemeinschaft und so weiter. Und auch das ist eine Quelle des Lebens, die Gemeinschaft. Aber Menschen, die so mehr Einsiedlertypen sind, die keine Gemeinschaftstypen sind. Ich bin zum Beispiel nicht so Gemeinschaftsoberboss. Ja? Für mich ist jede Party eine Anstrengung. Und, aber wenn ich sagen kann, ich gehe mit einem Menschen allein auf die Insel, das ist okay. Ja? Da fühle ich mich wohl bei. Aber jede große Gruppe, und war ich Pastor von so einer riesengroßen Gemeinde, könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Stress war für mich. Ja? Aber Gott hat auch Humor, wie auch immer. Aber ich sage, Gemeinschaft ist wichtig. Und jetzt, wenn du so ein Einzeltyp bist, auch immer wieder die Gemeinschaft zu suchen. Es ist die Gefahr, dass man sich zurückzieht. Für die einen und für die anderen ist es, dass sie den Rückzug, den sie brauchen, also diese Typen, bam, bam, der Seite, ja, die müssen es lernen, sich zurückzuziehen. Die brauchen ihre Krypta, wie das so schön in der griechischen Sprache heißt, dieses Kämmerlein, von dem Jesus spricht. Wenn du betest, zieh dich zurück in dein Kämmerlein. Das steht der Ausdruck Krypta. Das war damals die Speisekammer. Das war so eine Höhle außen vor dem Haus. Und da konnte man sich zurückziehen, da kam keiner rein. Die Krypta. Wenn du Gemeinschaftstyp bist, dann stelle ich dir heute Abend die Frage, vergiss sie niemals, wo ist deine Krypta? Wo ziehst du dich zurück? Wenn du so ein Typ bist wie ich, der kryptisch ist. Ja? Ich liebe die Krypta. Ich könnte das schon jahrelang zubringen, sage ich mal fast. Ja? Würde kaum was vermissen. Dann stelle ich dir die Kernfrage, mit wem verantwortest du dein Leben? Mit wem sprichst du über dich? Wem wirst du zum Segen? Wem besuchst du? Wem schenkst du was? Für wen hast du Zeit? Also das sind die Kernfragen, die dazu gehören. Einen letzten Akzent will ich setzen heute Abend, der ist wichtig. Das ist die Führung durch den Heiligen Geist. Großes Thema, ich habe ganze Wochenenden und Seminarreihen dazu gemacht und ein dickes Buch geschrieben dazu. Will ich euch alles nicht heute Abend vorreden. Im Neuen Testament macht Jesus deutlich, als er sich verabschiedet, sagt, der Heilige Geist wird kommen und er wird sozusagen Christus einwohnen lassen. Er macht das, nicht wir. Wie kommt dieser Christus in uns rein? Und dieser Geist Gottes, sagt Jesus, wird euch erinnern, er wird trösten, er leitet uns, er ist wie ein Navigator. Der Geist Gottes ist nicht sozusagen die dritte, letzte Person Gottes, sozusagen. Der Vater ist der Chef, ja, und Jesus ist sein Sohn, der muss ja machen, was der Vater sagt, ja. Und der Heilige Geist, der ist unten, der muss die Arbeit machen. Ja. Du bist Angestellter. Diese Vorstellung haben viele vom Dreieinigen Gott, dass sozusagen der Vater der Höchste ist, dann kommt Jesus und dann kommt der Heilige Geist. Wenn du dir das Gott vorstellen willst, dann müsstest du mehr wie ein Kreis vorstellen. Etwas, was miteinander korrespondiert. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wir sind eins, der Vater und ich sind eins. Und wenn Jesus sagt, der Geist kommt, der wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der sagt nichts was anderes als der Vater und Jesus. Keine andere Lehre. Und Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, der Herr ist der Geist. Und er schreibt, wenn der Geist nicht in uns ist, in euch wohnt, lebt Gott nicht in euch. Also wir brauchen diesen Geist. Und ihn willkommen zu heißen, keine Angst vor dem Heiligen Geist zu haben, das ist wesentlich. Dass wir ihn einladen. Beten. Wenn ich bete, bete ich zum Dreieinigen Gott. Ja, wie soll ich dich heute ansprechen? Soll ich Vater sagen? Soll ich Jesus sagen? Soll ich Geist sagen? Ach, ich sage manchmal einfach lieber Gott. Ja. Manchmal spreche ich den Vater an, manchmal sage ich, Jesus, du bist am Kreuz für mich gestorben. Dann sage ich, Vater, was hast du eigentlich gemacht, als Jesus am Kreuz gestorben ist? Der ist mitgestorben. Der hat gelitten. Jeder, der ein Vater ist oder eine Mutter ist, kann sich das nur im Ansatz vorstellen, was der Tod Jesu mit dem Vater gemacht hat. Er hat ihn hingegeben. Das ist der Vater. Also das hat alles was mit dem Vater zu tun auch.
Der Geist Gottes, um es schlicht zu sagen, Ruach, ist eine feminine Form, eine weibliche Form im Hebräischen. Die Geistin. Ist interessant, ja? Oder wenn Paulus davon spricht, ihr müsst von Neuem geboren werden aus dem Geist. Ja, das ist was Weibliches. Das Gebären hat was Weibliches. Das Trösten hat auch was Weibliches. Einige kennen die Herrnhuter Losung. Kennt die jemand von euch? Wer liest sie jeden Tag fast? Ja, okay. Herrnhut, Herr Zinzendorf. Er war ganz begeistert vom Geist Gottes. Ludwig Graf von Zinzendorf, Herrenhut. Und als er dann die Herrenhuter Brüdergemeinde gegründet hat mit den vielen fleißigen und lieben Leuten dort, haben sie nach einigen Jahren auch ihre Glaubensgrundlagen definiert und dann hat er in seinen Glaubensgrundlagen der Brüdergemeinde bis heute die Mutterschaft Gottes fixiert aufgrund des Heiligen Geistes. Das ist ein interessanter Gedanke. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Er bleibt der Vater, aber Gott hat auch was Mütterliches. Ja. Gott ist nicht männlich und Gott ist nicht weiblich, Gott ist Gott. Dieser Geist will uns führen und leiten. Und wenn wir beten zum Beispiel, wenn wir mit ihm ist, manchmal ermahnt er mich, Heiner, das geht jetzt wirklich nicht. Hier ist jetzt eine Grenze. Er erinnert mich an Worte Jesu. Manchmal weckt er mich mit schönen Liedern. Ja, ich liebe das zu träumen. Er ist bei mir, wenn ich träume nachts. Wenn ich mich ins Bett lege, sage, da bin ich mal wieder. Ich bin fertig. Ich schlafe jetzt. Und ich bitte dich, dass du meine Träume leitest. Und ich bin so ein Träumertyp. Ja, war ich von als kleiner Junge. Ich träume immer viel. Und meine Frau, die legt sich im Bett und sagt, bei mir ist meist dunkel. Ich sage jetzt auch, ist okay, ist kein Problem, ja. Aber ich habe immer Kino. Und ich habe ganz früh schon als Jugendlicher angefangen, mich mit Traumdeutung zu befassen. Und habe ganz bewusst Jesus einbezogen in meinen Schlaf. Das ist ein heiliger Schlaf. Ein gottgeprägter Schlaf. Wenn ich träume, dann gibt Gott mir so viel Geschenk. So wie es in der Bibel den Sein gibt es der Herr im Schlaf. Da könnte ich die ganze Nacht Geschichten erzählen. Mache ich aber nicht. Ich habe ganze Predigten geträumt. Bin morgens aufgestanden, fertig, bumm. Sag ich, hey, was mache ich jetzt? Fertig, ja. Andere müssen 12 Stunden arbeiten. Ich habe es im Traum erfahren. Nicht jeder, es geht so leicht. Ich höre Konzerte im Traum. Meine Frau ist Musikerin. Ganze Melodien, Lieder, die ich empfange im Traum. Ja. Schwierige, komplexe Situationen. Letztes Jahr hatten wir einen Konvent, christlichen Konvent mit 200 kirchenleitenden Leuten. Und das ging, wir haben alle zusammengetragen, ganz viele Aspekte über die Einheit der Christen. Und ich sollte das zum Schluss zusammenfassen. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich habe mich abends im Bett gesagt, Herr, wir haben so viel Gutes gehört, ich sehe keine Linie da drin. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich habe geträumt, Gott hat mir das erklärt, mir das aufgemalt, so hängt das zusammen, diese 4 großen Gebiete sind das. Bin damit aufgewacht, bin morgens in den Leitungskreis gegangen. Ich habe das geträumt. Ich brauche aber jemanden, der zeichnen kann. Wenn ich vorne am Laptop, das kann keiner angucken. Dann sage ich, ja, ich bin Grafikdesigner. Und er hat das gemalt, genauso wie ich es gesehen habe. Und das war wie die Schablone dieser neuen Einheit, die Gott schenkt. Ich werde morgen früh mal kurz was dazu erzählen.
Und das habe ich im Traum empfangen. Ja. Im Bruchteil von Sekunden. Man muss nicht Christ sein, um Gutes zu träumen. Manche munkeln, dass Einstein geträumt hat, vieles. Ja. Große Physiker, ihre großen Formeln empfangen haben im Traum. Also es lohnt sich zu schlafen. Doch ein schönes Wort zum Schluss. Ich würde jetzt an dieser Stelle gerne nochmal für die Kranken und uns bitten, besonders auch für dich mit deinem Asthma. Sag mir nochmal deinen Vornamen, das war
Madi.
Ja. Dass wir uns eins machen, für Madi zu beten. Jeder, der Asthma hat, mein Sohn hatte das auch mal oder hat es immer noch. Das ist sicherlich nicht einfach. Und auch für die anderen, die Schlafstörungen haben. Vielleicht stehen wir nochmal dazu. Jesus Christus, wir kommen an diesem Abend nochmal zu dir. Du Quelle des Lebens, du Heiland. Du siehst auch die vielen Krankheiten, die uns so zu schaffen machen in unserem Leben. Aber sie sind nicht die Domäne des Satans. Wir bringen dir unsere Krankheiten und jede Zelle an unserem Körper, alles, was unser Leben ausmacht, gehört dir. Auch da, wo wir Schmerzen haben, da, wo unser Kreislaufsystem durcheinander kommt, wo wir Schlafstörungen haben und Ängste, unsere Psyche Turbulenzen hat, all das bringen wir dir. Und heute wollen wir dir ganz besonders auch hier in unserer Gruppe Madi bringen. Du siehst, wie er leidet auch, wie er Atemnot hat. Und wir beten, dass du ihm eine gute Nacht gibst. Wir beten, dass du eingreifst, dass du ihm genug Luft schenkst und Atem gibst. Und dass dieses Leiden in seinem Leben ein Ende hat. Dass du ihn davon befreist. Du hast die Macht, Herr. Wir wollen dich darum herzlich bitten. Und alle miteinander befehlen wir uns dir an. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Amen.